Liebe Gemeinde, wir nähern uns nicht dem Ende eines Kirchenjahres. Die Kirche ist seit 2 Wochen der Welt voraus. Erster Advent bedeutet sowas wie den 1. Januar für die Welt. Die Leute müssen bis zum Ende des Jahres noch bis zum 31. Januar warten. Wir sind schon längst davon, denn die Kirche ist nicht nur von vorgestern, sondern auch von übermorgen. Und deswegen fängt auch das Kirchenjahr schon am 1. Advent neu an. Alles wird neu seit diesem ersten kleinen Licht, das sich dann vergrößert zu 4 Lichtern. Und dieses Jahr können wir nicht mal diese 4 Lichter richtig genießen, denn es eilt die Zeit. Es ist wirklich wahrscheinlich am kommenden Sonntag, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, unter unseren Mitarbeiterstab der hauptamtlich Angestellten, aber ich nehme mal an, am nächsten Sonntag wird der Adventskranz schon wieder abgehängt sein, damit der Weihnachtsbaum dann voll zur Geltung kommt. Für Christen ist klar, dass Jesus kommt. Aber nicht immer ist klar, wie oft er kommt. Und deswegen möchte ich mal, es ist ja die Zeit der Ratespiele und der Quizsendungen. Und vielleicht haben manche von Ihnen gestern auch, anstatt sich einen adventlichen Abend gemacht, sich die Kesselippe wieder angehört oder so. Und ich möchte mal mit einer Frage beginnen, ob Sie die raten. Wie viel Mal kommt Jesus für einen Christen? Wie viel Mal kommt er? Mindestens. Wenn Sie jetzt an das Glaubensbekenntnis denken, das Sie eben gesprochen haben, kommen Sie schon mal auf eine Zahl, die stimmt auf jeden Fall, wie viel Mal Jesus kommt. Aber wie viel Mal kommt er für einen Christen mindestens? Alles ist erlaubt, Sie dürfen. 3-mal, wer war das? Also unsere Sekretärin kriegt in Theologie eine Note sehr gut. Richtig, richtig. Er kommt wenigstens 3-mal. Er ist gekommen. Das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Vor 1995 Jahren ungefähr. Seitdem feiern wir das. Und zwar hat es das Abendland so stark geprägt, dass wir in allen Geschichtsbüchern lesen können. N.ch. Nach Christi Geburt. Das hat alles verändert, natürlich. Und dann kommt er auch so, wie es ganz passend, im allerletzten Buch der Bibel, im allerletzten Kapitel dieses Buches der Bibel, im allerletzten Vers steht. Und da steht in der Offenbarung 21, von Jesus selbst, Entschuldigung, Kapitel 22, von Jesus selbst gesprochen, denn Jesus Christus hat dem Johannes auf der Insel Patmos diese Offenbarung gegeben. Es dürfen wir nicht vergessen, es ist die Offenbarung Jesu Christi durch einen Engel dem Johannes gegeben. Also Jesus Christus spricht, ja, ich komme bald. Amen. Und der Schreiber Johannes fügt hinzu als entsprechende Antwort, ja, komm, Herr Jesu. Deswegen habe ich gelesen von Hans Graf von Lehndorff, komm in unsere stolze Welt. Komm in unser reiches Land. Komm in unsere laute Stadt. Komm in unser Haus und komm in unser Herz. Und es gibt da manche Fragen, die haben nicht nur Nichtchristen bezüglich dieses Adventes von Jesus. Auch Christen haben diese Fragen, wie das mit dem Kommen von Jesus sich verhält. Das eine Kommen haben wir hinter uns. Und für jeden Christen ist auch, und jetzt wird's verraten, das zweite Kommen Jesu, von dem Frau Heilmann sprach, hinter uns. Das war dieses Kommen, das er ganz persönlich veranstaltet, in das Leben eines jeden von uns. Und es ist unser Gebet, es ist unser Wunsch, dass die Konfirmanden auch in ihrer Zeit, der Konfirmandenzeit, dieses Kommen erleben. Dass sie spüren, jawohl, es heißt nicht nur im Weihnachtslied, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, sondern auch, dass sie dieses Kommen erleben, dass sie spüren, ich habe ja auch eine Tür. Und die habe ich Jesus vielleicht noch gar nicht aufgemacht. Die habe ich allen möglichen Stars aufgemacht, die über meinem Bett hängen. Von Kelly Family über Pur bis hin zu, was heute alles angesagt ist, Schwester X und so. Und dem größten Star, dem Superstar, dem habe ich die Tür noch nicht aufgemacht. Sollte ich doch mal überlegen, ob ich den mir nicht auch über mein Bett hänge. Aber noch viel besser, ob ich ihm die Tür aufmache zu meinem Herzen, damit er auch mein Herz als seine Krippe benutzen kann und in mir sich hineinlegt. Wisst ihr, was das Tolle ist an Jesus? Das ist das Tolle an Jesus, dass er anders ist als die Stars und die Sternchen. 100 Jahre Kino, was gibt's da alles für Sternchen? Hollywood-Sternchen. Und die Sterne am Himmel der Unterhaltungsindustrie, die funkeln und glitzern, aber manchmal nur auf der Bühne, wisst ihr? Und hinter der Bühne ist der nächste Trip fällig, ist das nächste Glas Alkohol fällig. Und das ist das Tolle an Jesus, wie es ein Liederdichter auf einer der modernen christlichen LPs geschrieben hat. Jesus ist nicht der Star, der ganz oben weit weg am Himmel der Stars, wie wir sie verehren, geblieben ist. Sondern, versteht ihr, der ist runtergekommen von der Bühne, der hat die Wärter da unten alle beiseite gemacht und ist der Gott zum Anfassen geworden. Das, was sich jeder Konfirmand erträumt, wofür sie viel Geld ausgeben würden, wofür sie viele Opfer bringen würden. Die Polizei hat die Eltern letztes Jahr ermahnt, wie es die Eltern verantworten können, dass sie ihre 13, 14, 15-jährigen Mädchen vor der Festhalle in Frankfurt in Schlafsäcken übernachten lassen, damit sie bloß die Ersten sind, wenn am nächsten Tag der Einlass ist und damit sie als Erste nach vorne rennen können an die Bühne, nur um ihrem Star dann Stunden später so nah zu sein wie kein anderer. Und vielleicht kriege ich ja einen Tropfen seines Schweißes ab. Vielleicht kriege ich ja einen Händedruck ab. Und vielleicht nimmt er die Blume oder das Kuscheltier, das ich ihm auf die Bühne schmeiße, als Erstes. Alles sehnt sich nach Kontakt mit den Leuten, die wir verehren. Und heute Morgen möchte ich euch sagen, lasst doch mal eure Stars von dem Herrn aller Herren provozieren. Lasst doch mal Jesus eure Stars provozieren und vergleicht ihn doch mal. Ob er nicht der ist, der es noch viel mehr verdient, dass wir uns wegen ihm eine Nacht um die Ohren schlagen, dass wir uns wegen ihm anstellen. Und so, wie Jesus kein Star geblieben ist, sondern er ist in diese Welt gekommen, so kommt er auch eines Tages persönlich zu dir, Sandra, und zu dir, Heike, und steht vor deiner Tür und sagt, lässt du mich rein? Und das ist das Tolle, das hat mir auch mal der Jan Wehring gesagt, der eine Zeit lang einer der bekanntesten weißen Gospelsänger in Deutschland war. Ich möchte nie ein Star sein. Die Stars sind so weit weg von den Leuten. Ich will Nähe zum Publikum. Jesus hat diese Nähe doch gesucht. Das ist das Tolle. Wir leben in der Zeit, in der wir bedenken und feiern, dass Gott nicht der entfernte Star geblieben ist, sondern dass er gekommen ist und wurde der Star zum Anfassen. Und ihr wisst ja, dass mit Jesu Geburt sehr viel mit Sternen passiert ist. Und das ist das zweite Kommen Jesu in diese Welt. Wenn also nach dem ersten Kommen in Bethlehem Jesus ganz persönlich zu mir kommt. Irgendwann in meinem Leben. Und dann geht es darum, dass ich ihm die Tür aufmache und sein Licht in die dunklen Kellerfenster meines Herzens leuchten lasse. Und dann gibt es das dritte Kommen Jesu, in der Offenbarung benannt, ja, ich komme bald. Also Jesus hat gesagt, ich komme bald. Was ist das für ein Zeitgefühl, was Jesus hat? Ich habe das Glück, mit einer Frau zu sein, zusammen verheiratet zu sein, die mich ergänzt. Also ich habe nicht so ein gutes Zeitgefühl. Das haben Sie heute Morgen wieder gemerkt. Und meine Frau hat nicht so ein gutes Raumgefühl. Das heißt, wenn wir irgendwo im Taunus spazieren gehen, ganz egal von welchem Weg wir abgekommen sind, ich finde immer wieder zum Auto zurück. Ich habe ein tolles Raumgefühl. Meine Frau wäre rettungslos verloren. Ja, findet sich überhaupt nicht zurecht, weiß überhaupt nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Ich finde immer zurück. Und sie ist aber die, die sagt, Jetzt mach mal, das, du hast keine Zeit mehr. Ich sage, es ist doch noch Zeit. Ja, nu komm, also ich weiß es besser und so, ja. Und dann werde ich dann sanft aus dem Haus geschubst. Also das Zeitgefühl Gottes, was ist mit dem los, wenn er hier spricht, ja, ich komme bald und die Leute um uns herum sagen, fragen Sie mal auf dem Weihnachtsmarkt. Fragen Sie mal auf dem Weihnachtsmarkt. Heute Nachmittag. Ob Sie glauben, dass Jesus bald kommt. Ich wette 100%, dass Ihnen viele antworten werden. Wir können es uns ja mal erzählen nächste Woche. Der kommt überhaupt nicht. Der hat die Welt sowieso im Stich gelassen. Der ist, wie Steve McQueen es in einer sagenhaften Interpretation in seine Welt, in die Welt der Schauspieler übertragen hat, der Regisseur, der die Schauspieler das Stück alleine fertig spielen lässt. Dramaturgiebuch zugeklappt, Regieassistenten heimgeschickt. Und jetzt sollen die mal unten sehen, wie sie allein zurechtkommen. Genau so betrachtet doch die Welt uns. Die Christen sind die Dummen, die immer noch warten, dass einer kommt, der alles verändert. Und wir müssen doch längst begreifen, wenn wir nicht die Welt retten, wer dann? Und dann haben sich ja auch schon viele als Retter aufgespielt und haben dabei die Welt so richtig schön errettet. Ich möchte heute zum Schluss auf drei verschiedene Arten, auf diesen Herrn zu warten, eingehen. Da gibt es drei verschiedene Ängste. Das erste ist die Heidenangst. Versetzen wir uns einmal, habt ihr das schon gelesen, Onkel Toms Hütte? Habt ihr schon gelesen? Onkel Toms Hütte, versetzen wir uns einmal in die Zeit der Sklaverei. Da haben die Sklaven in einer ganz bestimmten Haltung ihren Herrn erwartet. Das war die Heidenangst. Die Heidenangst heißt Furcht vor dem Kommen dieses Herrn, weil er es wie ein Sklave empfindet und er weiß, wenn er kommt, dann gibt es die nächsten Peitschenhiebe, dann spürt man schon das Klatschen der Peitsche im Ohr, man hört schon es vor sich, man spürt schon vorweg das Brennen der Haut. Wer so den kommenden Jesus fürchtet, weil er eben den Wochenspruch bedacht hat, bereitet dem Herrn den Weg, er kommt gewaltig, der erwartet ihn mit Heidenangst. Aber das ist auch die Heidenangst der Christen, die immer noch zittern vor der Endabrechnung, der niemand entgeht, auch sie nicht. Das ist die Furcht derer, die Gott als einen unberechenbaren, launischen Diktator sehen. Und gegen diese Heidenangst nutzt eigentlich nur der Aufstand, die Befreiung, dieser Gott muss getötet werden, so wie wir es in unserer deutschen Philosophie ziemlich radikal besorgt haben und in unserer praktischen Lebensgestaltung auch. Und dann möchte ich erinnern, dass es aber ganz entgegen dieser Angst in dem ganzen Weihnachtsevangelium ja immer wieder, wo das Kommen Gottes angekündigt wird, gesagt wird, fürchtet euch nicht. Es heißt immer wieder, fürchtet euch nicht. Ist uns das mal aufgefallen? Und jetzt kommt das zweite Ratespiel. Liebe Gemeinde, aus der Weihnachtsgeschichte wissen wir vielleicht noch, dass die Engel gesagt haben, fürchtet euch nicht, der Herr der Welt ist im Kommen. Das ist nicht so einer, der euch von oben nach unten begegnet und dann platt macht. Fürchtet euch nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Aber raten Sie mal, wie oft das in der ganzen Bibel steht. Manche denken ja immer noch, im Alten Testament, da ist Gott der rächende Gott und im Neuen Testament, da ist er erst der friedlich gewordene Gott. Aber in der ganzen Bibel steht, fürchtet euch nicht, im Alten und im Neuen Testament, raten Sie mal, wie viel mal? Wer hat es gesagt? 300? 65? Ist ja unwahrscheinlich gut geschätzt. Sind nur 5-mal zu viel. Steht in der Bibel Alten und Neuen Testaments, fürchtet euch nicht. Gegen die Heidenangst. Gegen die falschen Bilder von Gott. Deswegen ist er doch gekommen wie ein Kind, damit er uns endgültig klar macht, ihr braucht vor mir keine Angst zu haben. Ich bin doch der Gott, der euch geschaffen hat, der euch liebt. Ihr braucht doch keine Angst zu haben. Es gibt sogar Christen, das weiß ich, viele Christen, die immer sogar noch als Christen in dieser Angst leben. Und dann gibt es die Angst, wie ein Kind Angst hat. Das ist im Gegenteil die Angst, die Mutti könnte gehen, mich alleine lassen. Die Eltern, die könnte ich im Gewühl eines Weihnachtsmarktes plötzlich verlieren und dann bin ich allein. Und wie viele Christen gibt es unter uns, sogar in unserer Gemeinde, das weiß ich auch aus der Seelsorge, die fühlen sich nicht nur von Gott allein gelassen, sondern dann auch noch von den Gemeindemitgliedern. Und es ist ein Hunger da, eine Sehnsucht da, auch unter uns erwachsenen Christenkindern, dass Papi uns nicht verliert an der Hand, sondern dass dieser Kontakt immer bestehen bleibt. Und dass er auch, seitdem Jesus wieder beim Vater ist und wir ihm nicht wie die Jünger folgen können durch die Lande, auch die Gemeinde diese Rolle übernimmt und nachfragt, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wo bleibst du? Was machst du? Bist du im Gewühl untergegangen? Du bist schon so lang sonntags nicht mehr gekommen. Oder zu unserer Gruppe. Wir sind Menschen, die gefragt werden wollen, wie es uns geht. Weil wir manchmal nicht fertig bringen, von selber uns wieder aufzuraffen. Wir sind Menschen, die uns mit der ganzen Sehnsucht, die Menschen haben können, danach sehen, dass einer sich um uns kümmert und uns echt fragt, wie es uns geht. Und sagt, komm doch wieder. Ich komme jetzt auch zu dir. So, diese Angst, die gibt es auch. Und dann gibt es die andere Furcht. Das ist die besondere Furcht. Die ist wieder ganz anders, wie die eben beiden geschilderten, wie ein Liebender sich fürchtet. Es gibt eine Furcht, und das sage ich jetzt gegen alle die, die sofort wissen, weil sie die Bibel gut kennen, wieso, der Pfarrer muss doch wissen, in der Bibel steht, die Furcht ist nicht in der Liebe. Und doch behaupte ich, es gibt eine Furcht, die nur der Liebende kennt, und das ist die Furcht, die sich darin fürchtet, dass sie noch nicht genug liebt, dass sie noch nicht genug sich engagiert hat, dass sie den anderen immer noch zu viel enttäuscht, verletzt. Und diese Furcht ist eine sehr gesunde Furcht. Das ist die Furcht derer, die noch in der Liebe so lebendig sind, dass sie wissen, ich habe noch nicht genug geliebt. Ich bin dem anderen immer noch was schuldig. Zuerst meinem Ehepartner, da bekommt das seine erste Gestalt, aber dann auch in der Gemeinde und den Menschen gegenüber allgemein. Das ist die spezielle Furcht, ganz spezielle Furcht, die sich am besten umschreiben lässt mit dem Psalmwort aus Psalm 130, Vers 4. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Seltsam, ja? Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Das heißt, dieser Gott, der, obwohl wir was ganz anderes verdient hätten, uns trotzdem ständig bereit ist, großzügig zu vergeben, der verdient unsere Ehrfurcht. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Das ist Adventsfurcht. Und ganz praktisch heißt das, dass wir uns fragen in dieser Adventszeit, alle wie wir hier sitzen, Advent 1995, den es nur einmal in meinem Leben gibt, hab ich genug geliebt? Hab ich genug mich engagiert? War ich leidenschaftlich genug? Mich macht es zum Beispiel traurig, also mich macht es ganz persönlich traurig, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, wir haben heute Nachmittag noch einmal eine Aufführung der Reise nach Jerusalem in einer anderen Stadt, in Niederhöchststadt bei Eschborn, und ich kann nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber mich macht es traurig, dass auch in unseren Jugendgruppen, unter den Konfirmanden und bei den Erwachsenen nicht genug Leidenschaft, nicht genug Engagement, nicht genug Passion zu sein scheint, da irgendwas zu tun als evangelische Kirche auf dem Weihnachtsmarkt. Wie wir irgendwie was tun könnten als Christen dieser Stadt, als evangelische Kirchengemeinde dieser Stadt, um den Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt heute Nachmittag bei uns laufen, zuzurufen. Entschuldigung, ich muss eine Ausnahme machen. Der Posaunenchor spielt. Ich habe es nicht vergessen. Der Posaunenchor spielt. Der dröhnt den Leuten in die Ohren. Achtung, nicht einschlafen. Die Posaune sagt's. Jesus kommt. Er ist im Kommen. Verpass es nicht. Und genauso, damit möchte ich schließen, lassen sich drei Arten der Freude unterscheiden gegenüber diesen drei Arten von Ängsten. Also die drei Ängste waren Heidenangst, Kindesangst und Angst eines Liebenden. Und die Freuden sind dann im Parallelen die schlimme Freude eines Sklaven, die ist auch nicht gut, der gegenüber dem Advent seines Herrn sich freut, wenn es nicht ihn trifft, sondern den anderen. Die hämische Freude, dass er plötzlich nicht selber geschlagen wird, sondern dass die Peitsche auf einen anderen niedergeht, geschieht ihm ganz recht. Wollen wir mal ehrlich sein? Wir Christen, liebe Mitchristen, kennen wir diese Schadenfreude, diese dämonische Schadenfreude? Hoffentlich trifft's den mal so richtig. Kennen wir die nicht auch noch? Und es ist doch überhaupt nicht die Freude, die Gott von Gott kommt. Sondern es ist diese schlimme Schadenfreude. Und ich kenne diese Schadenfreude auch. Und als ich jetzt diese gut gemachten Dokumentarfilme über Hitler sah, oder zwei habe ich nur gesehen von 6 Folgen, dann habe ich auch diese Schadenfreude wieder gespürt und habe mir gewünscht, dass Gott am jüngsten Tag diesem Diktator, der meint, er hätte Gott spielen können, mal so richtig zeigt, wo der Hammer sitzt. Oder hängt, wo der Hammer hängt. Das ist aber nicht die göttliche Freude. Und ein Kind freut sich auf die Belohnung. Ist auch nicht geistliche Freude. Es ist dann diese Freude. Ein Kind war brav, hat sich beherrscht, hat mal aufs Geschwisterchen aufgepasst, hat mal mit das Laub gekehrt und hat sich die Schokolade jetzt oder das Geld, das die Eltern dafür versprochen haben, redlich verdient. Manchmal bin ich sehr stark in der Gefahr, auch bei uns zu Hause, das Mitmachen meiner Kinder dadurch zu motivieren, dass ich sage, kriegst doch Geld dafür. Wenn du jetzt mal mithilfst, das Laub wegmachen, wenn du jetzt der Mama beim Aufräumen oder beim Abwaschen hilfst, wenn du jetzt mal kurz aufs Geschwisterchen aufpasst, denn Mama und Papa müssen mal zusammen in die Gemeinde gehen. Und ich entdecke mich dabei, dass ich entgegen meiner Pädagogik in den Fehler verfalle, bereit zu sein, den Kindern nur für Lohn, diese Motivation zu wecken, was zu tun für andere. Aber evangelisch ist es ja genau andersrum. Vergessen wir das nie. Vom Lohn spricht die Bibel ja ganz unbefangen, aber nie von einem, den wir verdient hätten, sondern der Lohn im Evangelium ist immer Geschenk. Also gut evangelisch ist, ich krieg erst den Lohn und dann tue ich dafür, weil ich mich freue, dass Gott mich belohnt, obwohl ich es gar nicht verdient habe, tue ich auch was für ihn. Das ist die richtige Reihenfolge. Und dann der Liebende. Der Liebende, das Pendant zu der Angst des Liebenden, die Freude des Liebenden, die freut sich über die Freude, das Glück des Geliebten. Entsprechend der Angst, dass ich nicht genug geliebt habe, freut sich der Liebende immer, wenn er nicht mehr sich selbst im Spiegel betrachten muss, sondern wenn er den anderen sieht. Entgegen der Furcht, nicht genug geliebt zu haben, freut sich der Freunde immer, wenn er weiß, ich reflektiere nicht, ich hungere nicht, ich giere nicht nach dem Dank und nach dem Lohn und nach dem Lob des anderen, sondern ich diene ihm aus Freude selbstlos. Diese Freude, das ist die echte Freude, die Gott uns schenken kann, die das Ich vergisst und das Du groß macht. Wir werden das Vaterunser sprechen, gleich. Da heißt es, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ist uns das mal aufgegangen? Jesus lehrt uns von Anfang an mit diesem Gebet, wegzukommen von uns selbst, von dieser elenden Selbstumdrehung. Und denken Sie mal nach, dieses Jahr, fällt es Ihnen nicht auf, dass es Erlebnisse gab, wenn Sie sich erinnern, am Ende dieses Jahres? Wann war es am schönsten? Wenn Sie etwas gefunden haben, was Sie endlich so begeistert hat, dass es Sie aus dieser elenden Selbstumdrehung befreit hat. Wenn Sie sich vergessen konnten in der Hingabe an eine Sache, an ein Hobby, an eine Aufgabe, an eine Leidenschaft, an eine persönliche Sehnsucht, an ein kulturelles Ereignis und Sie waren ganz Ohr und Sie waren ganz Auge und Sie waren ganz dabei und hinterher, oh, ich habe mich ja gar nicht mehr wahrgenommen. Toll ist das. Und das ist das Erlebnis, was Gott uns Christen schenkt, dass wir endlich etwas gefunden haben, was uns rausreißt aus der Selbstumdrehung. Denn dafür sind wir Menschen geschaffen, hundertprozentig. Wir sind dafür geschaffen, in etwas aufzugehen, was größer ist als wir selbst. Und das ist die Freude des Liebenden, der gefunden hat, dass Gott es verdient, dass wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Nicht der von Michael Jackson, nicht der von Madonna und wie sie alle heißen. Sind ja alles tolle Leute, aber es sind nur Menschen. Der wirkliche Superstar ist Gott. Arme Menschen, wenn sie Menschen verehren, als wären sie Gott, sie werden meistens enttäuscht. Und das ist die Vorfreude, jetzt sage ich es adventlich, dass ein Christ jetzt schon wissen darf, der gekommen ist, damals in Bethlehem, und der gekommen ist zu mir, der wird auch einmal kommen und dann wird er alle die nicht auf die Knie zwingen, die werden einfach, wenn er gewaltig kommt, nicht als Baby, gewaltig, dann wird er alle nicht in die Knie zwingen, sondern werden ganz von selbst vor ihm auf die Knie gehen. Und die einen werden sich freuen und werden sagen, jetzt ist er endlich da, um sein Reich, für das wir schon vorgearbeitet haben. Wir sind ja als Christen so eine Art Vortrupp, wir sind ja so eine Kontrastgesellschaft, die vorarbeitet in die Zukunft hin. Jetzt wird er endlich das aufrichten, wozu wir schon hier die ganze Zeit uns ins Zeug gelegt haben. Und endlich wird der Herr selber kommen. Und die Nichtchristen werden erschrecken und werden sagen, du liebe Zeit, wie kann man sich täuschen? Das ist ja alles wahr. Und er hat ja die ganze Ehre verdient. Er hat ja die ganze Hingabe verdient. Und ich habe mich abgerackert mein ganzes Leben lang für mein kleines, persönliches, deutsches Reich. Habe auch auf dem Ostseestrand immer noch mein deutsches Reich rausgekehrt, indem ich ein Reich um mein Strandkorb umgeben habe mit so einem Sand, mit so einer Sandburg, wofür uns manche Ausländer schon jahrelang auslachen, dass das die Deutschen nicht lassen können. Immer mein Reich, mein Reich. Ludwig Erhard hat, als er die Mauer gebaut hat und gelogen hat er wie gedruckt, als er sagte, es hat keiner vor, eine Mauer zu bauen, hat er gesagt, das Reich des, nicht Ludwig Erhard, der andere, Erich Honecker, nee, Ulbricht war's. Okay, ich habe Theologie studiert, nicht Politik. Also Ulbricht war es, das kommt, wenn man vom Predigtext abweicht, weil mir noch was Gutes einfällt. Ich komme zum Schluss. Ulbricht hat gesagt, das Reich des Menschen ist gekommen. Haben wir das mal gewusst? Das Reich des Menschen ist gekommen. Aber Ludwig Erhard, jetzt stimmt's, der hat wirklich gesagt, im Wirtschaftswunder, ich habe die Teller gefüllt und die Kirchen gelehrt, das wollte ich nicht. Das hat der Ulbricht gesagt. Der Erhard gesagt. Gut. Adventsfreude macht manchmal etwas verwirrt. So. Also. Heidenangst und Heidenfreude. Beides falsch. Kindesangst und Kindesfreude. Schon ein bisschen besser. Aber die Angst des Liebenden, ganz wichtig. Ich habe noch nicht genug geliebt. Ich habe Angst, Gott könnte mich richten dafür, dass, obwohl ich wusste, das Christentum ist die Wahrheit, ich habe mich nicht genug dafür engagiert, ich habe mich nicht genug freimütig dazu bekannt, ich habe mich zu viel geschämt, wenn es darum ging, für Jesus gerade zu stehen. Und die Freude des Geliebten, ich freue mich zu wissen, der Herr kommt. Maranatha, komm Herr Jesus, komme bald. Und dann wird er dieses geheimnisvolle Wort Wirklichkeit werden lassen, das im Korintherbrief steht. Er kommt, damit er einmal, das lässt sich Gott nicht nehmen, alles in allem sein wird. Er kommt, um alles zu erfüllen mit dem göttlichen Maß. Und da bekommen alle ihre Dinge ihre wahre Bedeutung. Und auf diese Zeit gehen wir zu. Und ich bitte euch recht herzlich, lasst es euch doch nicht nehmen von einer gleichgültigen Welt in der kommenden Woche vor Weihnachten. Lasst es euch doch nicht nehmen ab heute, wo ihr hier außer der Tür geht und das Missionsfeld betretet. Wer hier aus der Tür rausgeht, betritt das Missionsfeld. Lasst es euch doch nicht nehmen, den Leuten zuzurufen, wenigstens eine Person heute auf dem Weihnachtsmarkt. Ich gönne euch die ganzen Getränke, die da angeboten werden. Aber lasst es euch doch nicht nehmen, einmal wenigstens einen anzusprechen, zu sagen, sag mal, weißt du überhaupt, Advent heißt, der kommt wirklich irgendwann. Hast du ihn schon bei dir ankommen lassen? Bist du darauf eingestellt? Stell dir doch mal vor, was wir für einen Hofstaat machen, wenn sich jetzt hier die Queen ankündigen würde oder so. Und er ist noch viel mehr der es verdient, dass man sich darauf einstellt, er kommt. Damit du nicht am Schluss sagen musst, mein Leben war ein toller Roman, aber Thema habe ich ganz schön verfehlt. Ich habe das Ziel aus dem Auge verloren. Amen.